dass wir einen guten Gott haben, der nah bei uns bleibt. Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Als allererstes darf ich jetzt die Kinder segnen und dann höflichst zur Tür geleiten, verbal. Und dafür wollen wir beten. Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich möchte dich bitten, dass du ja einfach den Raum jetzt hier füllst, dass du alle Räume in diesem Haus, in diesem Zentrum füllst und du da bist in allen Kinderstunden, in allen Kindergottesdiensten hier. Sei du uns ganz nah, Jesus. Amen. Okay, liebe Kinder, ihr dürft jetzt einmal aufstehen und vermutlich steht jetzt irgendwo ein Kindermitarbeiter und winkt ganz freundlich. Winkt mal, liebe Kindermitarbeiter. Ja, guck mal da. Und da, und da, und da. Also, ihr sortiert euch da kurz hin und dann eine wunderschöne Zeit euch. Ja, noch kurz zu mir. Mein Name ist David. Ich darf hier in der Scala arbeiten. Ich habe eine 50%-Stelle, bin Hauptstammleiter für die Ranger. Ich darf auch ein bisschen was im Lobpreis, im Technikbereich machen. Und ich habe die Ehre, heute predigen zu dürfen. Für alle, die jetzt die letzten Wochen nicht so hier waren, wir sind aktuell in einer Predigtserie. Glaube oder Angst? Und mein Thema heute ist Perspektivwechsel. Baut schon mal ein bisschen Druck auf, aber es wird spannend. Lasst euch mit reinnehmen. Und ich will zum Start einfach nochmal ein bisschen zusammenfassen, was so die letzten Wochen passiert ist, dass ihr alle so ein bisschen mit dabei seid. Und zwar gucken wir uns zu der Predigtserie das Buch Habakuk an. Ist jetzt nicht so der Brenner, den man irgendwie immer liest. So ist kein Evangelium, ist vielleicht eher ein bisschen unbekannt. Das Buch Habakuk ist, er ist einer der 12 kleinen Propheten. Heißt, er steht ganz am Ende vom Alten Testament. Das sind so ganz viele kurze Bücher, deswegen heißen die auch kleine Propheten. Nicht, weil die 1,60 groß waren, sondern weil es meistens nur 2-3 Kapitel sind. Und er ist einer davon. Er hat genau 3 Kapitel, also es geht schnell zum Lesen, so je nachdem, wie schnell ihr lest. 10 Minuten, Viertelstunde, sowas geht. Habakuk ist ein ganz interessanter Prophet. Er ist nämlich kein Prophet in dem eigentlichen Sinne, dass er sich vor das Volk stellt, so, also ihr seid jetzt kein Volk, aber dass er sich vor jemand hinstellt und sagt, so, tu dies, tu das oder sonst was, sondern Habakuk ist in einem Zwiegespräch mit Gott. So, das ganze Buch ist eigentlich immer, Habakuk sagt was, Gott antwortet so hin und her. Es erinnert so ein bisschen an Hiob. Darum geht es in dem Buch. Zeitlich befinden wir uns so circa, kannst ja immer nur so schätzungsweise, 605 vor Christus, also schon eine ganze Weile her. Und was haben wir bisher gehört? Wir haben bisher vor allem das erste Kapitel angeschaut. Da ging es viel drum, um die Ausgangssituation, in der wir uns befinden. So, da gibt es das Volk Israel, es gibt die Babylonier. Die Babylonier sind die Bösen. Die haben ein fettes Heer am Start und wollen jetzt Israel einnehmen. Habakuk sagt, sag mal Gott, das kann es doch nicht sein. Wir sind doch hier die Guten. Was passiert hier? Was soll das? Und so viel Leid. Und Gottes Antwort ist, hey, ja, das ist schon viel Leid und sieht echt schlecht aus für dich. Hey, es wird noch schlechter. Das ist die Ausgangssituation. Wenn ihr euch erinnert an Christian sein Flipchart, steht da hinten, der Berg und man ist hier und es wird noch tiefer. Also die Krise sieht schon schlecht aus und es wird noch schlechter. Wie ermutigend für heute Morgen, hä? Wir sind jetzt an der Stelle, wo Habakuk dann antwortet, sag mal, Gott, was soll das eigentlich? Warum schweigst du in der Situation? Was ist los? Was soll das alles? Und das ist so ein bisschen unser Punkt, wo wir heute reinstarten. Wir dürfen heute reinstarten, wie die ganze Geschichte weitergeht. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, weil ganz oft stehen wir, glaube ich, als Menschen ganz genau an dem Punkt. So, ich will euch jetzt, wenn ihr heute Morgen hier reingekommen seid und denkt, wow, yeah, guter Tag, Sonne scheint, ich finde es immer gut morgens. Wenn ihr sagt, euch geht's richtig gut, dann wollen wir euch mit unserer Predigtserie nicht in eine Krise reinreden. Ich glaube, dann könnt ihr auch was mitnehmen für Zeiten, ne, wenn mal eine Krise kommt. Dann nehmt es mit, bereitet es drauf vor und lasst euch jetzt nicht irgendwie heute melancholisch von mir in irgendwas reinreden. Das ist nicht der Plan, aber ihr könnt da auch da was mitnehmen. Aber ganz oft geht's uns, glaube ich, so, dass wir genau an diesem Punkt stehen, wo Habakuk jetzt an diesem Ende von Kapitel 1 steht. So, wir sind in der Krise. Christian hat letzte Woche, glaube ich, dieses Bild von dem Nebel benutzt. So, wir sehen nicht so ganz, wo der nächste Schritt ist, was los ist. Und dann stehen wir da und sagen, Gott, ganz ehrlich, was? Was soll das? Und dann ist doch voll cool, dass wir jetzt in die Bibel reinschauen dürfen, was dann, wie es dann weiterging. Und das wollen wir tun. Wir werden jetzt zum Start einfach einmal die Verse aus Habakuk 2, 1 bis 4 lesen. Und ich glaube, ich lese einfach von hier. Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Da antwortet mir der Herr und sagt, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Du sollst wissen, der Feind ist anmaßend und in seinem Herzen nicht aufrichtig. Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Das war jetzt schon mal direkt viel Text und vielleicht, also man kann es in 20 Minuten lesen, aber dann hast du nicht so ganz viel mitgenommen. Deswegen wollen wir uns jetzt Zeit nehmen, einmal Vers für Vers durchzugehen. Wir starten mit Vers 1. Und dann überlegen wir uns, was fällt auf? Wenn wir uns den Text angucken, ist immer eine ganz berechtigte Frage. Und meine erste Frage war, was für ein Wachturm und warum abwarten? Ich bin jetzt nicht unbedingt als ein sehr geduldiger Mensch bekannt, deswegen abwarten ist nicht so ganz meine Stärke. Und Wachturm ist eigentlich auch eine spannende Geschichte. Ich weiß nicht, nehmt euch mal kurz 10 Sekunden, denkt an einen Wachturm. Was für ein Bild passiert in euch? So was kommt in euren Kopf? Bei mir kommt irgendwie so ein Bild von so einer heroischen Stadtmauer und dann am besten so irgendwie links ein Schlachtfeld, rechts eine blühende Stadt und dann Sonnenaufgang und dann sitzt da so ein einsamer Prophet im Morgengrauen, hat so einen coolen Mantel an und guckt so drauf und so ein bisschen wie so in so einem Film oder so, oder wenn so ein Superheld so kurz bevor der Gegner kommt, so. So, das ist in meinem Kopf ein Wachturm. Ich weiß nicht, vielleicht denkt ihr auch gar nicht so bildlich und denkt euch, was ist mit ihm, aber ja, so kann es gehen. Und oft gucken die dann voller Angst auf die Feinde. Und das ist eigentlich eine spannende Sache, weil das ist das, was vielleicht in unserem Kopf passiert, dass jemand auf Heranrückende herguckt und denkt, wow, wir sind richtig im Hintertreffen. Das könnte richtig doof werden. Und jetzt gucken wir, was die Bibel damit eigentlich meint. Und wenn wir auch in der Bibel schauen, da werden auch Propheten, werden tatsächlich im Alten Testament auch Wächter Gottes genannt. Haha, Wachen, Wächter, wir kommen der Sache näher. Und da kann man auch dann oft einen Rückschluss ziehen und viele Exegeten tun das. Und ich würde mich dem auch anschließen, dass der Wachturm für Propheten eigentlich viel mehr ein stiller Ort war, wo die sich hin zurückgezogen haben. Wo die sich schon exponiert haben, deswegen auch Turm und sowas, aber einfach ein Ort, wo sie sich zurückziehen und dort ja ihre Ruhe haben. Und dort dann das tun, was hier auch steht. Ausschau halten, gucken, was Gott antwortet. Und ganz ehrlich, oft brauchen wir dafür nicht den Party-Worship und den krassen Gottesdienst. Oft brauchen wir auch mal einen stillen Wachturm in unserem Leben, um zu hören, was Gott denn antwortet. Und wir dürfen ja auch klagen und es ist gut und schön, aber es ist uns gut geraten, wenn wir nicht nur einen Monolog führen, sondern wenn wir auch auf die Antwort warten. Soviel zum Thema Wachturm, ein Rückzugsort. Und dort sagt der Habakuk, er möchte Ausschau halten und abwarten, was der Herr zu mir sagt. Da liegt Kraft drin. Und nächste Woche werden wir eine Predigt hören zum Thema Warten. Ich bin sehr froh, dass ich sie nicht halten darf. Aber die Miriam wird ganz viel Gutes dazu teilen. Seid gespannt und kommt vorbei. Und deswegen überspringen wir den Punkt auch ein bisschen. Ich möchte noch was zum Thema, wie antwortet der Herr, sagen. Und wir haben auch viele Gäste hier. Ihr seid in einem sehr charismatischen Haus gelandet. Wo, okay, gemäßigt charismatisch würde ich behaupten, aber da ist ja oft die Aussage, wie spricht der Herr? Der Herr spricht. Und dann sagen Leute, ja, Gott hat ganz klar in mein Leben gesprochen. Und ich bin schon eine Weile mit Gott unterwegs und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe das sehr, sehr selten erlebt, dass Gott in so einer Audition, wie so eine, weiß nicht, eine Taube vom Himmel kam und gesagt hat, David, tu dies oder das. Das gibt's, das will ich auch gar nicht wegreden, das gibt's. Aber das ist in meinem Leben nicht der Standard. Da gibt es noch andere Wege und es ist unglaublich individuell, wie Gott zu dir spricht. Aber hab nicht das Gefühl, wenn du das nicht erlebst, dass du ein schlechter Christ bist, okay? Weil ich glaube, das löst es ganz oft in uns aus, so hey, zu dem redet Gott so direkt und so oft und er hört das so klar, zu mir nicht, ich bin ein schlechter Christ. Das ist eine Lüge und glaub das nicht. Gott spricht über andere Wege auch in dein Leben, ja? Es gibt, die Bibel sagt selber über sich, genauso ist mein Wort, es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Sagt Gott selber über sein Wort, hey, die Bibel ist der beste Ratgeber. Sie spricht zu dir, egal welche Situation, kann der gleiche Vers manchmal das zu dir sprechen, manchmal das. Die Bibel ist eine gute Adresse. Ich glaube, Gebet mit anderen, es gibt prophetisches Gebet, die können Sachen über dein Leben aussprechen. Dadurch kann Gott in dein Leben sprechen. Und manchmal gibt es auch Lobpreislieder, wo irgendwie ein Vers voll hängen bleibt bei dir und der spricht in dein Leben. So Sachen gibt's. Es gibt mehr als nur diese bisschen spooky Audition vom Himmel. Es gibt mehr, okay? Und da wollen wir abwarten und drauf hören, was Gott da spricht. So viel zum Thema Hören. Wir nehmen mit, such dir einen Turm, so wie Habakuk das gemacht hat, zieh dich zurück und hör auf die Antwort deines Herrn. Es ist okay, wenn du klagst, aber hör darauf. Vers 2. Wie gut, der Herr antwortet. Da antwortet mir der Herr und sagt, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Wir gucken wieder, was fällt uns auf. Was für Tafeln? Sehr analoges Medium. Jeder soll es lesen können. Warum? Kurze Verwirrung. Jeder soll es lesen können und auf Tafeln. Was soll uns das sagen? Ich habe euch erzählt, Habakuk war eigentlich nicht der Prophet, der das ganze Volk irgendwie sagen soll, tu dies, tu das, sondern er ist in einem Zwiegespräch. Warum soll der Typ jetzt auf Tafeln schreiben, was er kriegt? Macht gar keinen Sinn eigentlich. Und ich glaube, das hat auch einen ganz persönlichen Sinn. Ich glaube nicht, dass diese Tafeln unbedingt für die anderen sind. Ich glaube, dass es wirklich darum geht, und wir sehen gleich in Vers 3, dass es eine Weile dauern wird, dass es darum geht, dass Habakuk sich merken kann, was Gott ihm zuspricht in der Krise. Und das ist eine richtig wichtige Sache. Ich glaube, wenn wir wollen, dass der Herr spricht und wir sagen, wir sind bereit dafür, dann tut er das auch. Wie wir hier sehen, er antwortet. Definitiv ist die Frage, was wir draus machen. Und der Habakuk hat den klaren Auftrag, er soll sich's aufschreiben. Ich gehe nachher noch drauf ein. Ich glaube, wir haben den gleichen Auftrag. Ich glaube, wir wünschen uns oft, dass Gott spricht und wir gehen in den Gottesdienst mit der Erwartung, Gott spricht. Und ganz viele Menschen haben hier so richtig coole Bücher oder ich habe oft mein Handy, ich bin nicht auf WhatsApp im Gottesdienst, ich schreibe mir tatsächlich auch ein paar Sachen auf. Es ist wichtig, dass wir Sachen aufschreiben. Warum? Nicht, dass die anderen sehen, oh, er ist so ein guter Christ, er schreibt mit. Wow, das ist nicht der Grund. Ich glaube, wir wollen, dass Gott zu uns spricht, dann sind wir auch in der Verantwortung, das zu behalten, was er zu uns spricht. Ich glaube, jeder von uns saß schon in ganz vielen Besprechungen. Es gibt immer einen, der Protokoll schreibt. Es gibt ganz viele Besprechungen, wo kein Mensch dieses Protokoll liest hinterher. Die gibt's. Wie schade wäre es, wenn das, was Gott zu dir spricht, so ein Protokoll ist? Ich glaube, es ist immens wichtig, dass wir die Sachen aufschreiben. Warum? Weil es deine Verantwortung ist, was mit dem Sprechen Gottes in deinem Leben passiert. Weder Christian noch die Ältesten schreiben für dich auf, was Gott zu dir persönlich spricht. Macht keiner für dich, wirklich nicht. Ist dein Ding. Und ich denke mir, wir sollten verantwortungsbewusst damit umgehen und im besten Fall, entweder schreibst du es in ein Heft, hey, wenn du das nur jeden Sonntag rausholst, dann ist es ein bisschen schwierig. Dann schreib es vielleicht mal in ein Handy oder woanders hin. Und dann lass dir auch wirklich immer wieder so Tafeln im Leben stehen, damit jeder im Vorbeigehen mühelos lesen kann. Ja, du sollst nicht erst graben müssen, um deine Sachen zu finden, die Gott dir zuspricht, sondern es soll in deinem Leben sichtbar sein und auch für dich sichtbar sein. Also wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, wie gesagt, ich bin eher so ein Bildtyp, wenn jetzt ein Bild dich voll anspricht, hey, es wäre die Gelegenheit, dein Handy-Hintergrundbild zu ändern oder einen Screensaver auf deinen Rechner oder was weiß ich. Oder wir hatten es letzte Woche von den Kühlschrankversen. Ja, es wird ein bisschen belächelt, aber ganz ehrlich, wenn der Vers für dich was bedeutet, dann häng ihn doch an deinen Kühlschrank. So, ich glaube, das ist wichtig und warum soll es jeder lesen können? In der Krise bist du manchmal in dem Nebel und du hast diese Zusprüche, aber du bist in diesem Nebel und siehst es nicht. Und dann ist es auch ratsam und heilsam. Du hast Leute um dich rum, die wissen, was über dein Leben ausgesprochen ist und die dich vielleicht mal erinnern können. Vielleicht einen Partner, vielleicht einen Hauskreis, vielleicht irgendjemand anders. Aber manchmal ist es ganz gut zu sagen so, hey, übrigens, du siehst es gerade nicht, aber gell, Gott hat dir schon das gesagt, gell? Erinnere dich dran. Deswegen sollten wir manchmal Tafeln haben, wo es draufsteht, was Gott so zu uns spricht. Warum? Vers 3. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft. Auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Wie gesagt, Miriam wird dann noch drüber predigen. Zwei Sachen dazu. Gottes Timing ist anders, als du es dir erhoffst. Der Zeitpunkt ist fest, wo er wirkt, wo er eingreift. Da kann weder der Feind was drin drehen, also der kann es nicht verändern, aber du halt auch nicht. Also find dich damit ab, aber dann wirst du halt auch manchmal warten müssen und da ist dann heilsam und ratsam, du hast irgendwie auf dem Schirm, was Gott dir zuspricht und es wird safe passieren, es ist keine Täuschung, du kannst drauf zählen, so wie ich hier stehe, es wird passieren, aber es dauert halt. Okay, wir haben jetzt viel drüber geredet, wie kann ich aktiv Gottes Perspektive einnehmen. Das war auch so ein, so such dir einen Turm, das könnte helfen. Zieh dich zurück, hör, was Gott sagt. Bibellesen ist eine gute Sache. Schreib auf, was Gott sagt und dann halt dran fest. Das sind relativ praktische Schritte, wie man das so mehr oder weniger im Alltag integrieren kann. So mache ich das, so kann ich das machen. Jetzt ist die eigentliche Frage, das Thema ist ja Gottes Perspektive. Was ist denn Gottes Perspektive? Und das ist ganz groß gestreut auf Gott hat viele Antworten zu vielen Dingen. Wir wollen uns ganz genau angucken, was Habakuk in dieser Krise als Gottes Perspektive bekommt. Und bevor wir das tun, sei noch gesagt, das ist eigentlich der Höhepunkt von diesem ganzen Buch. Das ist der Höhepunkt von diesem, der Vers 4. Darum geht's und man liest so unglaublich schnell drüber. Deswegen lass es auf dich wirken. Vers 4, du sollst wissen, der Feind ist anmaßend und in seinen Herzen nicht aufrichtig. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Und dieser kleine Beisatz, durch den Glauben hat ein gerechter Leben, der ist so schnell überlesen, das glaubt ihr gar nicht. Wir gucken auch nochmal kurz einen Schritt zurück, was fällt uns auf an dem Vers? Okay, es gibt einen Feind, der ist schlecht, also ist schon mal automatisch nicht wir. Gut. Und es gibt einen Gerechten, der glaubt und er hat Leben. So, jetzt bist du vielleicht noch nicht 20 Jahre Christ und dann hast du jetzt drei sehr breite Begriffe gehört, die alles und nichts bedeuten können. Und deswegen wollen wir uns vor allem die Begriffe Glaube, Gerecht und Leben nochmal anschauen. Und das wäre eigentlich schon eine eigene Predigtserie. Deswegen versuchen wir das in einigermaßen Kürze zu tun. Aber ich glaube, es ist richtig wichtig. Ja, also, der Begriff Glaube. Ich glaube, wenn ich hier so die 120, 140 Leute im Raum frage, was ist Glaube? Was glaubt ihr, wie viele Antworten ich kriege? Ich würde so auf so 100 tippen. So, Glaube ist für mich das. Und ich glaube, auch der Begriff ist nicht mit einer Definition getan. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich werde heute nicht sagen, Glaube ist das. Und wenn ihr das anders seht, dann seid ihr falsch. Das ist nicht mein Ziel. Ich glaube, Glaube ist so ein bisschen wie so eine Mindmap. In der Mitte steht der Begriff und dann gibt es ganz viele Aspekte. Und ich will heute einfach nur diese Mitte safen, dass wir uns da einig sind, dass wir diesen Grundstock zusammenkriegen. Und wenn wir, Habakuk ist ein Buch im Alten Testament und da muss man auch immer ein bisschen gucken, wie wurde es damals verstanden, wie wurde es im Neuen Testament verstanden, weil das ist für uns auch sehr relevant. Und dann kann man da irgendwie was draus bauen. Und im Alten Testament war Glaube ja, mehr oder weniger das unbedingte Wissen von Gottes Treue zu seinem Volk, zu seinen Bünden. Das war für die Leute damals Glaube. Wissen von Gottes Treue. Treue, ein Riesenbegriff da. Die wussten, Gott greift ein. Der sagt hier nicht, okay, ganz ehrlich, ich gebe dir eine Stunde, wenn du da nichts machst, dann bin ich raus. Die wissen, er wird eingreifen. Klar, zweifeln die dran und das sehen wir auch in unglaublich vielen Büchern immer wieder. Aber wir sehen auch immer, dass Gott eingreift. So, die ganze Kultur damals, so, da ging es um Bünde, da ist man durch, okay, das ist auch blutig und heroisch, aber da hat man irgendwie Tiere geschlachtet, ist da mitten durchgegangen als Zeichen für die Blutschuld, wenn man sich diesen Bund bricht und alles, so, da gab es ganz, ganz, ganz viele Sachen. Da war ein Bund. Und ich so, ja, passt schon. So, und die wussten, Gott hat diesen Bund mit uns geschlossen, er ist treu und das ist mein Glaube. Und das war nicht so ein Sonntagsglauben, den wir ab und zu mal antreffen, das hat das ganze Leben verändert. So, für den alttestamentlichen Mensch war das in seinem ganzen Alltag, war das Ding. Gott ist treu. In meinem Beruf, da wo ich bin, in meiner Hütte, egal wo. Das war richtig relevant für die. Wenn wir ins Neue Testament glauben, da ist der Glaubensbegriff noch viel mehr beschrieben. Und wir wollen nur auf eine Stelle schauen, Hebräer 11, Vers 1. Was ist nun der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Treue und Vertrauen. dass Gott der ist, der er ist. Das ist so, so kriegen wir alles im Neuen Testament hier zusammen. Sprich, Glaube, Treue und Vertrauen, dass Gott der ist, der er ist und dass er das tut, was er versprochen hat. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, mein erster Gedanke ist diese, ich glaube, heilige Judika oder so, die da vor dem, nee, wie heißt die denn? Ihr werdet es wissen, die vom Gericht mit der Waage steht und sowas. Justitia, glaube ich. Ja. Gerechtigkeit. Alles muss irgendwie ausgemittelt sein. Jeder kriegt einen gleich großen Kuchen. Je nachdem, falls ihr gerne spielt. Manche Menschen haben einen größeren Gerechtigkeitssinn bei Brettspielen, manche einen kleineren. Das gibt's. Das ist nicht unbedingt gemeint in der Bibel. Da geht es jetzt nicht drum, um jeder kriegt gleich großes Stück Kuchen und wenn ihr Geschwister habt, dann muss die Brezel immer direkt in der Mitte geteilt sein. Das ist hier nicht gemeint und ich glaube, deswegen müssen wir uns das nochmal angucken. Weil irgendwie der Glaube, wenn wir den haben, dann werden wir gerecht. Was ist gerecht? Wir sind gerecht, das haben wir festgestellt, weil das andere ist der Feind, das wollen wir nicht sein, aber was ist gerecht? Im Alten Testament geht es viel um Beziehung, eigentlich immer. Und auch in dem Gerechtigkeitsbegriff steckt es eigentlich voll drin. Dadurch, dass Gott gerecht sind, sind wir gerettet. Dadurch, dass Gott gerecht ist, können wir sagen, wir sind frei. Römer 3, 28, wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Weil wir Gott glauben, weil wir ihn angenommen haben, sind wir frei, sind wir gerecht. Es steht nichts zwischen mir und Gott. Da ist nichts. Jesus hat es weggenommen. Weg. Ab. Das ist gerecht. Nicht, er wird alles so und so vergelten. Ja, Gottes Gericht ist auch gerecht. Aber das ist nicht das Standardding bei diesem Begriff. Okay? Gerecht ist, wir können zu Gott kommen. Jesus hat deine und meine Schuld getragen. Das ist gerecht. Und auch da, 1. Petrus 2, 24, an seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Hey, das ist Wahrheit. Das ist gut und ihr solltet alle ein fettes Grinsen im Gesicht haben, wenn ich das vorlese. Okay? Weil das ist der Grund, warum wir hier sitzen können. Das ist der Grund, warum wir wissen dürfen, wir sind gerecht. Und dann gucken wir zurück. Dadurch haben wir Leben. Was heißt es konkret für Habakuk? Ja, er glaubt, dass sein Gott treu ist. Er zweifelt, aber er glaubt es zutiefst, sonst wäre er schon längst weg. Was heißt es jetzt für ihn konkret, dass er Leben hat? So, was heißt es für dich, wenn so ein Herr auf dich zurollt, wo Gott davor sagt und schneller als was weiß ich was und krass und blutrünstig so und dann sagt Gott, ja, du wirst Leben haben. Was heißt es für dich? Ja, du wirst überleben, hoffentlich. So, für das Volk Israel hieß es, ihr werdet überleben. Es wird einen gerechten Rest geben und das Volk wird überleben. Und das ist auch geschichtlich danach passiert. Das sehen wir, das wissen wir. Aber die Aussicht hat sich nicht geändert. Das Herr kam trotzdem auf sie zugerollt. Und er sagt trotzdem, du wirst Leben haben. Schon eine spannende Geschichte. Aber ich glaube, Habakuk ganz persönlich bedeutet es was. Und deswegen, darum geht es, Gott spricht zu Habakuk persönlich. Und das müssen wir sehen. Es geht um seine persönlichen Tafeln. Und für Habakuk persönlich heißt es ja, egal wie es ausgeht, du wirst Leben haben. So, und wir können mit unserer neutestamentlichen Wissen, was Jesus gemacht hat, sagen, ja gut, wir haben Leben. Wir haben ewiges Leben. Und das ist die Botschaft, die wir aus Habakuk für uns rausziehen können, aus dieser Stelle rausziehen können. Du glaubst an Jesus? Dann wirst du gerecht und dann wirst du Leben haben. Du wirst Leben hier auf der Erde haben. Das heißt nicht, du bist direkt entrückt und nee, sondern du bist ja auf der Erde, aber du hast ewiges Leben. Was heißt das für unsere Krisen? Für unsere Krisen heißt es, wir werden nicht darin untergehen. Es heißt nicht, da wird keine Krise kommen. Es heißt nicht, dass dieses Herr nicht auf uns zurollt. Das heißt nicht, dass du da nicht drinstehen wirst und das heißt auch nicht, dass alles happy-clappy und super wird. Aber was es heißt, ist, du wirst Leben haben. Du wirst es überleben. Du wirst ewiges Leben haben. Und ich finde es ganz spannend, wenn wir wir haben im Kapitel 2 jetzt auch viele Verse geskippt, die nach dem Vers 4 kommen. Da geht es noch viel um, wer alles böse ist und wer doof ist und wehe dem und sowas. Und im Vers 19, da geht es nochmal kurz um Götzen. Vers 19 spricht von goldüberzogenen Götzen, die aber ohne Odem in sich sind, ohne Lebensatem, ohne Geist. Da geht es darum, dass Habakuk sagt, ja, und du kannst dir so ein Holzding schnitzen und du kannst versuchen, es zum Leben zu erwecken. Es wird nicht passieren. Du kannst machen, was du willst. So, du kannst dich auf den Kopf stellen. Passiert nicht. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt in unserem Leben, für unsere Krisen. Jetzt, wenn du in einer drin stehst oder auch nicht. Ich glaube, wir sollten uns nicht mit den Holzfiguren auch beschäftigen, sondern wir sollten wissen, ja, da ist einer, in dem ist nicht nur Atem, sondern der hat in der Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang allem den Atem eingehaucht. Der, der den gibt. Hey, ich will auf der Seite stehen, der den gibt und der den hat und nicht auf der ihn nicht hat. Ich will leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und das sind die Wahrheiten, die in Habakuk drinstecken für unser Leben. Für unsere Krisen, für unsere Nicht-Krisen, so generell für unser Leben. Das steckt da drin. Und ich glaube, wir haben uns angeschaut, wie kann ich Perspektive einnehmen und was ist Gottes Perspektive? Und Gott gibt uns mehr als nur Leben. Es ist mehr als nur Überleben. Und Michi, ihr dürft schon hochkommen. Es ist mehr als Überleben auf der Welt. Und das finde ich bei so Krisenpredigten immer ein bisschen so, dann sind alle sehr bedrückt und es gehen alle irgendwie doch sehr schwer nach Hause. Und ich sage euch ehrlich, das ist nicht Leben. Ich bin der festen Überzeugung, dass Freude in Gott steckt, dass Gott uns durch dieses Leben einen Heiligen Geist gibt, der mit uns durch dieses Leben geht, der unser Beistand ist. Und da ist auch Freude, da ist auch Frieden. Und der hat schon längst gesiegt in jeder Krise drin. Und das sollten wir auch wissen, okay? Und das sehen wir manchmal nicht. Und deswegen brauchen wir diese Tafeln, dass sie irgendwo stehen und lehnen. Und da sind die Zusprüche. Und die Bibel ist voll, voll von Zusprüchen. Und der größte Zuspruch in diesem Habakuk ist, wenn du Glauben hast, dann wirst du leben. Was eine gute Sache. Und ich glaube nicht, dass das jetzt groß das Warum zur Krise beantwortet und das ist ehrlicherweise nicht meine Aufgabe. Danke dafür. Aber es beantwortet dein Wie in einer Krise. Wie? Ja, ich will die Perspektive einnehmen, auch wenn es ein Riesenkampf ist. Also ehrlicherweise in der Krise noch viel mehr als davor. Aber ich will die Perspektive Gottes einnehmen auf mein Leben. Und das ist mehr als nur, du wirst in Krise überleben, sondern hey, du bist geliebtes Kind, ich bin für dich gestorben, die Sünde weg und ich liebe dich. Das ist die Perspektive. Und wie gesagt, auch wenn es dir heute Morgen richtig super geht und es für dich alles ein bisschen Krise ist, dann will ich dich jetzt einladen. Der Michi spielt weiter und ich erzähle euch ein bisschen was noch von mir. Ich studiere jetzt seit schon anderthalb Jahren Theologie. Und ich habe gesagt, ja, easy, läuft. Ich habe dann hier die 20%-Stelle erst angefangen für Lobpreis und Technik. Kein Problem, läuft nebenher. Ich habe hier die 50%-Stelle im Oktober angefangen, habe gesagt, ja, es läuft auch nebenher. Surprise, David seine Zeit ist auch endlich. ein volles Studium und eine 50%-Stelle. Ah, manchmal wird es ein bisschen eckig. Und die dümmste Sache, die ich gemacht habe, war zu sagen, ja, ich studiere jetzt, aber mein persönliches Bibelstudium, das lagere ich nach. Also warum habe ich das gesagt? Weil ich gedacht habe, ja, klar, jetzt ballerst dir das Wissen in den Kopf, hast richtig viel Kopfwissen und hinterher ist Bibellesen für dich ein völlig neuer Prozess. Was David nicht auf dem Schirm hatte, dass ich das richtig hops nehmen kann. Wenn du deine Bibelzeit nicht machst und wenn du nicht an deinem Gott dran bist, dann kannst du Theologie studieren, wie du willst, kannst du Holy Moly in Gemeinde arbeiten, wie du willst, das wird dich zerlegen über kurz oder lang. Und thanks God, ich bin noch hier. Mich hat es nicht zerlegt. Aber das habe ich am Anfang vom Jahr gecheckt, dass das gar nicht so klug ist. Und bin seitdem sehr intensiv dran, auch Zeiten mit Gott zu haben. Und das ist der Punkt, wo Perspektive verändert wird, wo Leben verändert wird. Und du kannst Tapetenchrist sein, wie du willst. Du kannst draufschreiben, was du willst. Du kannst mitschreiben, wie du willst. Hey, ist mir alles echt egal. Wirklich. Mir geht es darum, dass du persönlich deinen Gott kennst. Deswegen machen wir hier das alles. Deswegen sind wir hier. Deswegen machen wir Gottesdienst. Deswegen machen wir hier ein Haus. Dass du deinen Gott kennst und der dein Leben verändert. Darum sind wir hier. Und ich glaube, das kann in Krise passieren. Ich hoffe, dass du in keiner steckst und es jetzt machen kannst. Das ist deutlich einfacher, weil es macht keinen Spaß in Krise. Wird vorbeigehen und du wirst leben, aber macht keinen Spaß. Und ich will dich einladen. Mach jetzt mal die Augen zu. Und jetzt geh mal in deinem Kopf durch. Gibt es diesen Ort, wo du sagst, das ist mein Rückzugsort. Mal unabhängig jetzt von Bibel. Okay, du hast einen Rückzugsort im Kopf. Hat Gott damit was zu tun? Wenn nicht, hey, dann ist heute die Chance, das zu ändern. Voll gut. Wenn du sagst, du kennst Gott schon lange, aber irgendwie ist viel, ja, frommes Gerede in deinem Leben. Du wünschst dir eigentlich dieses Sprechen von dem, der da redet, so sehr, dass Gott eingreift, dass er spricht. Aber es ist halt einfach nicht Realität. Es passiert nicht. Ich höre nichts. Dann sag jetzt Gott, hier bin ich. Und ich will von dir hören, auf den Weg, den du in mich reingelegt hast, so wie du mich gemacht hast. Und ich danke dir, dass ich so gemacht bin. Und wenn du dich bei dem Wort Tapetenchrist angesprochen gefühlt hast, weil du vielleicht dein Andachtsbuch nur sonntags rausholst, auch dann ist nichts verloren. Auch dann sagt Gott, mein geliebtes Kind zu dir. Und dann sagt er, hey, schön, dass du es checkst. Ich bin immer noch da. Und wenn es dich in irgendeinem Punkt angesprochen hat, dann mach für dich den Punkt jetzt klar, dass du was ändern willst dran. Und du musst mir jetzt nicht die Hand heben oder sonst was. Das ist ein Ding zwischen dir und Gott. Aber mach's fest. So, du bist in Gottesdienst gegangen deswegen, damit Gott zu dir spricht. Dann mach's jetzt fest, du bist schon da. Überleg's dir kurz und dann will ich ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du Perspektive veränderst, wenn wir das zulassen. Ich danke dir, dass du so eine krass andere Sicht auf diese Welt hast. Dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind, dass wir in dir befähigt sind, dass du uns Gaben gegeben hast. Und ich möchte brechen alle Lügen, die das nicht anerkennen. In deinem Namen, Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt in jedes Leben kommst, das sagt, ja, irgendwie fehlst du da noch ein Stück weit. Papa, komm jetzt, Heiliger Geist, wir wollen dich jetzt bitten, dass du auch Sachen ansprichst, deinen Finger drauflegst. Und wir wollen jetzt in dem Gottesdienst auch noch den Raum geben, dass du da Sachen ansprechen darfst, Papa. Und ich danke dir, dass du nicht wegrennst. Ich danke dir, dass du immer da bist. Und ja, wirk du in unserem Leben. Und wir wollen dich einladen, dass du Veränderung schenkst. Komm in unser Leben. Komm uns hier ein. Wir sind bereit für deine Herrlichkeit. Wir wollen das erleben, Papa. In deinem Namen, Jesus. Amen.